Hier ist die Stimme Vietnams, gesendet aus Hanoi, der Hauptstadt der Sozialistischen Republik Vietnam.
Guten Tag, am Mikrofon begrüßt Sie Thủy Dương. Im heutigen Programm haben wir im Journal die politische Aktualität einen Beitrag über die Gewährleistung von Glaubens- und Religionsfreiheit in Vietnam. Anschließend stellen wir Ihnen Ban Van Hong, ein Junge der von Gruppe der Sau, vor. Er züchtet Bambusraten und verbessert dadurch sein Leben. Und schließlich kommen die Kultur- und Sportmeldungen. Zunächst hören Sie die Nachrichten mit Hương Giang.
Die Schlagzeilen. Viele Inhalte des UPR-Berichtes sind nicht objektiv. Nationales Seminar zum 70. Jahrestag des Lippenfußsieges. Verstärkung der Tourismusförderung auf internationalen Tourismusmessen. Die Nachrichten im Einzelnen. Premierminister Phạm Minh Chính hat am Donnerstag in Hanoi die Regierungssitzung zum Gesetzaufbau im April geleitet. Dabei berieten die Kabinettsmitglieder unter anderem über den Entwurf des geänderten Mehrwertsteuergesetzes und den Plan zur Nutzung von Mehreinnahmen und Einsparungen regulärer Haushaltsaufgaben im Jahr 2023. Der Entwurf des geänderten Mehrsteuergesetzes soll auf der 7. Parlamentssitzung diskutiert werden. Der Plan zur Nutzung von Mehreinnahmen und Einsparungen regulärer Haushaltsausgaben soll bald dem Ständigen Parlamentsausschuss vorgelegt werden. Dem Regierungschef zufolge hat die Regierung seit Anfang ihrer Amtszeit über 25 Sitzungen zum Gesetzaufbau abgehalten. Fast 100 Vorschläge zum Aufbau der Gesetze und relevanten Dokumente seien diskutiert und gebilligt worden. Es handele sich vor allem um Boden, Kreditorganisationen, Immobilien und Wohnraum, hieß es. Vietnam unterstützt die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Provinzen Vietnams und Chinas. Dies sagte Parlamentspräsident Vương Đình Huệ bei einem Treffen mit dem Parteisekretär der Stadt Shanghai, Chen Yining, am Mittwoch. Die Reform- und Öffnungspolitik der Stadt Shanghai habe nicht nur zur Entwicklung Chinas beigetragen, sie sei ebenfalls für andere Länder, darunter Vietnam, sehr nützlich. Dem vietnamesischen Parlamentschef zufolge ist das Potenzial für den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Shanghai und vietnamesischen Provinzen groß. Shanghai sei der wichtige Exportmarkt vietnamesischer Produkte, während Vietnam ein potenzieller Investitionsstandort für Shanghaier Unternehmen sei. Er schlug die Stadt Shanghai vor, den Marktzugang für vietnamesische Eisbauschlager zu erleichtern. Beide Seiten sollten sich Erfahrungen in Stadtentwicklung und Management, Innovation, Anziehung von Investitionen und Finanzen verstärkt austauschen. Am selben Tag traf Vương Đình Huệ Leiter einiger großer chinesischer Konzerne wie CCL, Tianning und Texhome. Der stellvertretende Sprecher des vietnamesischen Außenministeriums Doan Khắc Việt hat am Donnerstag in Hanoi auf der turnusmäßigen Pressekonferenz auf die Frage der Journalisten über den Bericht der UN-Organe in Vietnam nach der 4. universellen periodischen Überprüfung UPR geantwortet.
Wir sind enttäuscht über die nicht objektiven Inhalte des Berichts der UN-Organe in Vietnam nach der 4. universellen periodischen Überprüfung. Viele von Ihnen sind schon lange in Vietnam ansässig. Sie haben auch schon lange mit vietnamesischen Behörden zusammengearbeitet. Viele Inhalte im Bericht sind falsch, nicht überprüft und nicht objektiv bewertet. Außerdem sind sie unpräzise, und können die Bemühungen und Erfolge Vietnams im Schutz und Förderung der Menschenrechte nicht widerspiegeln. Der nationale UPR-Bericht wurde ernsthaft mit der Beteiligung der zuständigen Behörden und der UN-Organe in Vietnam erstellt.
Über die intensiven Militärübungen der Länder auf dem Ostmeer sagte der stellvertretende Sprecher, das Ostmeer sei ein wichtiges Meeresgebiet in der Region. Die Erhaltung des Friedens, der Stabilität und der Sicherheit sowie der Seefahrt und Luftfahrtfreiheit sei wichtig. Sie sollten dem Völkerrecht einschließlich der UN-Seereskonvention von 1982 entsprechen. Dazu seien alle Länder verpflichtet. Am Donnerstag hat in der Provinz Điện Biên ein nationales Seminar zum 70. Jahrestag des Điện Biên Phủ Sieges stattgefunden. Organisatoren waren das Verteidigungsministerium, die Centerabteilung für Erziehung und Aufklärung der KPV, das Polizeiministerium, die Ho Chi Minh Akademie für Politik und die Provinz Điện Biên. Dabei verdeutlichten die Teilnehmer die Kooperation zwischen den Schlachtfeldern landesweit und dem Schlachtfeld in Điện Biên Phủ sowie zwischen den Streitkräften und der Bevölkerung. Auch die Beiträge des Hinterlandes zum Điện Biên Phủ Sieg und die Unterstützung internationaler Freunde wurden dabei angesprochen. Auch die richtige Strategie des Zentralkomitees der Armee unter der Leitung von Präsident Ho Chi Minh sowie die Führungsrolle des Verteidigungsministeriums und des Kommandeurs bei der Điện Biên Phủ Schlacht wurden dabei bekräftigt. In ihrem Asian Development Outlook im April hat die Asiatische Entwicklungsbank das Wirtschaftswachstum Vietnams von 6% für dieses Jahr und von 6,2% für das nächste Jahr prognostiziert. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag in Hanoi unterstrich der ADB-Landesdirektor in Vietnam, Santanu Chakraporty.
Vietnam can maintain that growth momentum in 2024 through a broad-based growth.
Durch das Wachstum in den Bereichen Dienstleistungen und Verarbeitungsindustrie kann Vietnam das Wirtschaftswachstum aufrechterhalten. Die stabile Landwirtschaft, Produktion, das Kapital ausländischer Direktinvestitionen und die Rücküberweisung sind andere wichtige Faktoren für die vietnamesische Wirtschaft. Wenn die Wachstumsprognosen für dieses Jahr und für das nächste Jahr tatsächlich eintreten können, wird Vietnam eins der Volkswirtschaften mit dem schnellsten Wachstum in der Region sein.
Auf der Pressekonferenz teilte der ADB-Chefökonom in Vietnam Nguyen Ba Hung mit, dass die ADB die Inflationsrate von 4% für dieses Jahr und für das nächste Jahr in Vietnam prognostiziert habe. Die nationale Tourismusbehörde im Kulturministerium hat am Mittwoch in Hanoi die Konferenz zur Tourismusförderung 2024 veranstaltet. Statistiken des Kulturministeriums zufolge kamen in den ersten drei Monaten dieses Jahres rund 4,6 Millionen ausländische Touristen nach Vietnam. Dies entspricht einer Steigerung um 72% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das bedeutet, dass der Tourismus in Vietnam wiederbelebt wird. Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus will in diesem Jahr für den Tourismus verstärkt werben. Das sind die drei internationalen Tourismusmessen, WITM, London in Großbritannien, CITM in China und die Asien-China-Messe. Vietnam verstärkt auch Werbung für den vietnamesischen Tourismus in Nordamerika, Australien, China, Europa und Indien. Dazu der Generaldirektor des Reiseanbieters Ocelis Adventure, Nguyễn Châu Á.
Touristen aus Europa und den USA wollen Attraktionen entdecken, die in ihrer Heimat nicht vorhanden sind. In Vietnam gibt es viele Orte, die den Wünschen der westlichen Touristen entsprechen. Sie suchen meist nach Naturschönheiten und Kulturen, für die sie sich interessieren.
Das Wichtigste noch einmal in Kürze. Viele Inhalte des UPR-Berichtes sind nicht objektiv. nationales Seminar zum südlichsten Geburtstag des Bifusikes. Verstärkung der Tourismusförderung auf internationalen Tourismusmessen. Soweit die Nachrichten der Stimme Vietnams.
Vietnam setzt auf den ausgewählten Weg.
Vietnam ist ein multireligiöses Land. Anhänger aller Religionen haben die Freiheit, ihre religiösen Rituale in einem stabilen, harmonischen, gleichberechtigten und gesetzmäßigen Rahmen auszuüben. Ein lebendiges religiöses Leben ist ein klarer Beweis dafür, dass die Glaubens- und Religionsfreiheit in Vietnam gewährleistet ist. Ein Beitrag von Hung Vân, gesprochen von München.
Im Jahr 2003 gab es in Vietnam 15 Organisationen, die 6 Religionen mit 17 Millionen Anhängern angehörten. Bis Ende November letzten Jahres erkannte der Staat mehr als 40 religiöse Organisationen an, der 16 Religionen mit 27 Millionen Anhängern angehören, was 27% der vietnamesischen Bevölkerung ausmacht. Unter 27 Millionen Religionsanhängern gibt es mehr als 7,2 Millionen Katholiken, was etwa 7% der Bevölkerung des Landes ausmacht. Die Katholiken üben ihre religiöse Tätigkeiten in etwa 9000 Gottesdiensteinrichtungen aus. Die staatlichen Behörden haben Land für den Bau von Gottesdiensteinrichtungen bereitgestellt. Zum Beispiel hat die Provinz Đắk Lắk im Hochland Tây Nguyên dem Bistum Buôn Ma Thuột mehr als 11.000 Quadratmeter Land zugeteilt hat. Während seines Besuchs in Vietnam vom 9. bis 14. April freut sich der Erzbischof und Außenminister des Vatikans Paul Richard Gallagher über die Entwicklung der katholischen Kirche in Vietnam. Er ist sich sicher, dass die Katholiken ihre Beiträge zum Aufbau des Landes leisten wird. Bei einem Gottesdienst am Mittwochabend in Hanoi sagte der Erzbischof:
"We have been received with great kindness since arriving."
Seit ich in Vietnam angekommen bin, wurde ich von Behörden auf allen Ebenen herzlich empfangen. Sie interessierten sich nicht nur für meine Reise, sondern auch für meine Vorschläge. Was mich am meisten beeindruckte, war, dass ich die prächtige Kathedrale von Hanoi besuchte und hier am Gottesdienst mit den Katholiken teilnahm.
Der Buddhismus ist mit über 14 Millionen Anhängern und mehr als 18.500 Kultstätten die größte Religion in Vietnam. Viele buddhistische Feste haben Zehntausende Menschen angelockt, insbesondere die 3 Vesak-Feierlichkeiten der Vereinten Nationen im Jahre 2008, 2014, 2019. Dazu Obermönch Thích Đồng Hoa, der Pagode Vĩnh Nghiêm.
Nếu mà nói là Việt Nam không có bảo đảm tự do tôn giáo, thì nói thề là không đúng.
Es ist nicht richtig zu sagen, dass Vietnam keine Religionsfreiheit garantiert. Wir sind ein Beispiel für die Religionsfreiheit. Wir sind ausländische Menschen, die in Vietnam ordiniert wurden, in Vietnam studieren und praktizieren. Seit mehr als 10 Jahren hatte ich nie Probleme im Zusammenhang mit der Religion. Wir sind bei der Ausübung religiöser Tätigkeiten frei. Wir haben das Recht, zur Schule zu gehen, religiöse Aktivitäten durchzuführen und den Dharma zu predigen.
Neben der Gewährleistung der Religionsfreiheit der großen Religionen respektiert und gewährleistet der Staat Vietnam stets die religiösen Aktivitäten ethnischer Minderheiten. Im Hochland Tây Nguyên legt der Staat Wert auf die Wiederherstellung und Förderung traditioneller, kultureller und religiöser Werte und Aktivitäten. Auch die Kultstädte wurden im Einklang mit dem Gesetz renoviert und repariert. Pastor Ai Kro von Zweig Erhu der protestantischen Kirche in der Provinz Đắk Lắk äußerte sich:
Trong sinh hoạt của Hội Thánh thì các cấp chính quyền
Die Behörden haben günstige Bedingungen für die Tätigkeiten der protestantischen Kirche geschaffen. In den vergangenen Jahren übten wir Gottesdienste nur in provisorischen Kirchen aus. Nun haben wir dank der Unterstützung der Behörden eine schöne, geräumige Kirche. Darüber freuen wir uns sehr.
In diesen Tagen bereiten sich die vor Khmer mehr in den südvietnamesischen Provinzen wie Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu auf die Feier ihres traditionellen Chonchnam Thamay Fest vor. Dazu Thạch Minh Văn in der Provinz Sóc Trăng.
Ich freue mich sehr, das traditionelle Fest meiner Volksgruppe zu feiern. Das Fest ist eine Gelegenheit für uns, sich zu treffen, Erfahrungen auszutauschen, eine fröhliche Atmosphäre zu schaffen und die lokale Entwicklung zu fördern.
Das Bild der vielfältigen religiösen Aktivitäten in Vietnam zeigt, dass die Erfolge bei der Ausübung der Religionsfreiheit in Vietnam unbestreitbar sind.
Mit dem Wunsch, der Armut zu entkommen und die Wirtschaft vor Ort zu entwickeln, hat Ban Van Hong, ein Angehöriger der ethnischen Minderheit Sao, in der Gemeinde Kỳ Thương in der Stadt Hạ Long in Quảng Ninh, mutig in das Zuchtsystem von Bambusraten investiert. Diese Tierart hat einen hohen wirtschaftlichen Wert und Hong kann damit jedes Jahr Zehntausende von US-Dollar verdienen. Ein Beitrag von Thừa Xuân, gesprochen von Hưng Giang.
Früher beschäftigte sich Ban Van Hong mit dem Anbau von Reis und Acacia. Sein Einkommen war gering und das Leben war schwierig. Zufällig hatte er über das Zuchtmodell von Bambusratten gelesen und angefangen, dieses Modell zu erlernen. Vor 6 Jahren haben er und seine Frau kleine Bambusratten gekauft und begonnen, sie zu züchten. Anfangs waren diese Tiere krank und sind gestorben. Trotzdem gab er die Zucht nicht auf. Er hatte die Gründe herausgefunden und Lektionen aus der Praxis gelernt. Derzeit hat seine Farm mehr als 300 Bambusratten. Ban Van Hong zeigt sich sehr erfreut.
Die Zucht von Bambusratten ist einfacher im Vergleich zu anderen Tieren. Bambusratten essen nur Bambus. Jeden Tag hole ich einmal Bambus und Mais, um sie damit zu füttern. Sie werden nur einmal am Tag gefüttert. Früher pflanzte ich nur Reis und Akazia. Jetzt kümmere ich mich sowohl um die Bambusratten als auch um den Anbau von Akazia.
Jeden Tag pflegt das Ehepaar von Ban Van Hong die Bambusratten. Sie bereiten sich auf das Futter vor und prüfen den Gesundheitszustand der Tiere. Chiu Thị Hai, die Ehefrau von Ban Van Hong, sagt:
Bei der Pflege der Bambusratten muss man darauf achten, ob sie essen oder nicht. Wenn sie nicht essen, muss man überprüfen, ob die Zähne gebrochen sind oder ob sie Bauchschmerzen haben. Bei gebrochenen Zähnen sollte man ihnen weißes Futter geben. Wenn Bambusratten Bauchschmerzen haben, sollte man ihnen Medikamente geben. Wenn eine Bambusratte gebärt und ihre Jungen stillt, muss man sie mit Meerreis und Zuckerrohr versorgen.
Jedes Jahr können Bambusratten bis zu 24 Babytiere zur Welt bringen. Als die Herde von Bambusratten auf hunderte von Tieren anwuchs, hat Ban Van Hong Geld geliehen, um zusätzliche Zuchtanlagen zu bauen. Der Bau kostete umgerechnet über 4.000 US-Dollar. Eine ausgewachsene Bambusratte wiegt zwischen 900 und 1.500 Gramm. Der aktuelle Marktpreis für Bambusrattenfleisch liegt zwischen 24 und 26 US-Dollar pro Kilogramm und für kleine Bambusratten 35 US-Dollar pro Paar. Daher kann die Familie von Hồng jedes Jahr einen Gewinn von mehr als 4.000 US-Dollar bekommen. Die Sekretärin des Jugendverbands der Gemeinde Kỳ Thương in der Stadt Hạ Long in Quảng Ninh, Ban Thị Liên, sagt, obwohl Ban Văn Hồng sich mit seiner Farm beschäftigt, teilt er weiterhin regelmäßig seine Erfahrungen in Erwirtschaftung mit den anderen, besonders mit jungen Menschen.
Đồng chí Ban Văn Hồng là một thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Ban Văn Hồng ist ein vorbildlicher junger Mann in der sozioökonomischen Entwicklung in der Region und verfügt über Erfahrungen in der Bambusrattenzucht. Derzeit entwickelt sich seine Zuganlage von Bambusratten sehr gut. Der Jugendverband hat herausragende Modelle wie die Bambusrattenzucht, die Hühnerzucht und das Tourismusmodell in der Region. Er hat diese drei Modelle als Schwerpunkte für die zukünftige Entwicklung festgelegt und wird die Jugendverbandsmitglieder ermutigen, sich daran zu beteiligen.
Dank der Unterstützung von Ban Văn Hồng haben einige Haushalte in der Gemeinde begonnen, Bambusratten zu züchten. Das Bambusrattenzuchtmodell eröffnet auch neue Möglichkeiten zur Existenzgründung für die jungen Menschen in der Gemeinde Kỳ Thương und in der Provinz Quảng Ninh. Dies trägt auch dazu bei, die Wirtschaftsentwicklung und die Armutsbekämpfung in der Provinz zu fördern.
Thứ chợt đổi thay trong tim anh có một người rồi khi mình có nhau kề vai cùng đã lâu ngày mai thầm muốn em làm cô dâu xinh nhất trên cuộc đời bờ môi em xinh đẹp luôn chất chứa những khát khao để anh mãi luôn ước ao hạnh phúc sẽ tuyệt vời cầm tay cùng đi tới và giữ thời gian thì anh luôn thực tế cho chúng bước chưa gian nan nhưng em mắt đã nụ cười em sẽ luôn còn tình yêu anh dành cho em từ nay sẽ chẳng hao mòn không quan trọng đêm ngày luôn bên cạnh anh này bên nhau từ đây chẳng sợ phải cách xa
bờ môi em xinh đẹp luôn chất chứa những khát khao để anh mãi luôn ước ao hạnh phúc sẽ tuyệt vời cầm tay cùng đi tới và giữ mãi nụ cười trên môi
Sie hörten das Lied Lächle, mein Liebe, gesungen von der Band. Nun kommen die Kultur- und Sportmeldungen.
Die Kulturbehörden der nordvietnamesischen Provinz Điện Biên und Bắc Ninh haben am Mittwoch die Ausstellung Bắc Ninh im Kampf gegen die französischen Kolonialisten eröffnet. Etwa 300 Bilder, Dokumente und Exponate präsentieren den Besuchern die Geschichte, die Revolution, das Leben sowie die Kultur in Bắc Ninh im Kampf für die Unabhängigkeit sowie im Erneuerungskurs. Laut dem stellvertretenden Direktor der Kulturbehörde der Provinz Bắc Ninh, Nguyễn Văn Giáp, gibt es während der Ausstellung viele Sport- und Kulturaktivitäten wie den Quanhok-Gesang und den Druck von Donghu-Bildern. Das Tengming-Fest ist für die Tai und die Nung in der nordvietnamesischen Provinz Cao Bang ein wichtiges Fest im Jahr. Das Fest fällt dieses Jahr auf diesen Donnerstag. Es ist die Gelegenheit für alle Menschen, die Grabstätten ihrer Eltern, Großeltern und Vorfahren zu besuchen und zu pflegen. Zum Fest bringen die Tai und Nung die Opfergaben wie 5 Farben Papieren, Räucherstäbchen und Scheigeld für ihre verstorbenen Verwandten. Sie werden nach der Zeremonie verbrannt. Laut den Organisatoren der Village-Saison 2024-2025 wird der Videoschiedsrichterassistent VAR in allen Spielen eingesetzt werden. Darauf haben sich die Teilnehmer einer Konferenz zur Vorbereitung der kommenden Saison geeinigt. Es gibt während der Spielsaison 6 Unterbrechungen, wie beispielsweise zur Vorbereitung auf die Spiele der Fußballnationalmannschaft. Vertreter von allen 13 Mannschaften der Village sind damit einverstanden, den Beginn der kommenden Spielsaison auf September zu verschieben. Die Aktiengesellschaft des Profifußballs Vietnams WPF und der Schiedsrichterrat des Vietnamesischen Fußballverbands bereiten sich derzeit auf den Einsatz von VAR in allen Spielen der Village vor. 10 hervorragende vietnamesische Sportler haben am Mittwoch einen Staffellauf von Quang Binh nach Điện Biên gestartet. Sie bringen eine Flagge der vietnamesischen Armee und ein Bild des Generals Võ Nguyên Giáp in Quang Binh mit. Die Flagge und das Bild von Võ Nguyên Giáp werden nach dem Lauf an das Gedenkhaus des Generals Võ Nguyên Giáp in der Gemeinde Mường Phăng in Điện Biên geschenkt. Zuvor hatten sie Räucherstäbchen für General Võ Nguyên Giáp an seinem Grab angezündet. Die 10 Sportler müssen die Strecke von fast 900 Kilometer in 70 Stunden überwinden.
Liebe Freunde, das war unsere heutige Sendung. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.